Auch nochmal von meiner Seite aus, mir geht es genauso. Wenn es nach mir ginge, würde ich gar nicht so oft predigen wollen, weil es für mich immer, ja, natürlich geistliche Angriffe mit sich bringt, wenn ich hier vorne stehe. Das müsst ihr auch bedenken. Und es gar nicht um mich geht und ich eigentlich gar nicht gern vor Leuten rede, so vorne. Ich hasse es auch, Präsentationen zu halten. In der Arbeit musste ich die ganze Zeit zum Beispiel die letzten Wochen Präsentationen halten und ich war so froh, dass ich das zu Hause im Online, im Homeoffice machen konnte, dass mich keiner dabei sehen konnte. Das heißt, ich stehe eigentlich wirklich immer nur hier vorne, wenn ich auch wirklich was spüre, was Gott mir ins Herz gelegt hat. Und diese Predigt ist schon vor 2 Wochen entstanden und dann hatte ich mit Papas drüber, was er die Woche predigt, also letzte Woche. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass unsere Wege, also unsere, das, was wir auf dem Herzen haben, an Wort genau zusammenpasst, genau aufeinander baut. Und ihr wisst ja, dass wir eigentlich jeden Sonntag so weit fahren und über 100 Kilometer, also wir fahren jeden Sonntag 1 Stunde hierher, Nico und ich. Und natürlich ist die Frage, wann sucht man sich was Neues und wie lange kann man das noch so? Aber aktuell spüre ich einfach, wie Gott unsere Predigten aufeinander aufbaut, unseren Dienst aufeinander aufbaut. Und deswegen, es geht wirklich nicht um mich, es geht allein um Gott. Und genau diese Predigt heute hatte auch einen sehr schmerzlichen Prozess vorneweg. Und zwar habe ich, ich bete zuerst. Herr, ich danke dir, dass du durch mich durchsprichst. Ich danke dir, dass du mich als dein Sprachrohr gebrauchst, dass du heute eine ganz, ganz neue und tiefe Offenbarung bringst, dass du für jeden Einzelnen eine ganz tiefe Offenbarung bringst, dass du Antworten schenkst von allem, was in ihrem Leben passiert ist, von allem Leid, von allen Schmerzen, von allem, was in ihrem Leben passiert ist. Ich danke, dass du jedem Einzelnen heute Antworten gibst. Antworten wie noch nie zuvor, dass sie alles ganz klar sehen können, alles aus deinen Augen sehen können. Und ich danke dir, dass du heute so eine tiefe Offenbarung deiner Liebe schenkst, dass du heute so wirkst, wie du gerade im Lobpreis mit dieser ganz, ganz schweren, liebevollen Atmosphäre kommst, dass du kommst wie so eine richtig große, fette Daunendecke voller Salböl. Ich danke dir für diese Schwere. Ich danke dir für diese göttliche Schwere, die nicht anstrengend schwer ist, sondern die uns so einhüllt mit deiner Liebe, dass wir es kaum begreifen können. Und manchmal kommst du in einer Leichtigkeit und in einer federhaftigen Fröhlichkeit, aber heute kommst du in einer Tiefe, mit der du deine Liebe offenbarst, wo Tränen fließen werden, weil du wirkst. Und ich danke dir, dass du Durchbrüche schenkst in jedem einzelnen Herzen. Und ich danke dir, dass alles, was ich in meinem Leben durch Leid und Schmerz erfahren durfte, jetzt ein Zeugnis sein wird und in dieser Predigt wirklich Früchte tragen wird in jedem Herz, das hier sitzt. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Alles fing damit an, dass ich einen größeren Streit mit meiner besten Freundin, mit meiner Trauzeugin hatte. Und ich habe ihr schon oft vom Glauben erzählt. Sie hat auch schon das Zeugnis vom Papa gesehen und hat, ich habe wirklich schon viel investiert, Samen gesät, weswegen ich wusste, die Freundschaft ist sehr wichtig und sie war total offen dafür. Und wir hatten Anfang des Jahres oder beziehungsweise kurz vor unserer Hochzeit hatten wir einen größeren Streit, haben uns dann auch versöhnt und wir konnten sogar zusammen beten, dass das alles wieder gut wird. Aber vor ein paar Wochen ging der Streit wieder von vorne los und sie hat mir sehr, sehr unsauber die Freundschaft gekündigt, mich blockiert und mich beschuldigt, mich beleidigt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und es geht jetzt auch wirklich überhaupt nicht um sie. Ich will sie auch damit nicht anklagen. Ich will auch nicht euch sagen, wie schlimm ich's hab. Und es geht auch nicht um mich. Ich habe mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Aber es war ein furchtbarer Schmerz, eine beste Freundin zu verlieren und es einfach nicht zu verstehen. Nicht zu verstehen, warum wird man angeklagt, warum wird man beschuldigt für Dinge, auf die man zuvor wirklich von Herzen geachtet hat. Und auf jeden Fall geht's darum, wie wir mit Schmerz umgehen. Es geht nicht darum, was die Situation mit sich bringt und auch nicht, ob ich jetzt verstehe, warum und wie. Und ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, ob wir uns wieder versöhnen. Deswegen geht es gar nicht darum, dass jetzt jeder denkt, boah, die Trauzeugin, die ist ja furchtbar. Darum geht's nicht. Es geht darum, was in dieser Situation es mit dir macht, wenn du Schmerzen erlebst, wenn du Dinge erlebst, die du nicht verstehst. Und darauf wollen wir heute eingehen, darauf wollen wir heute schauen. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns wieder versöhnen, das liegt alles in Gottes Hand, aber es gibt Dinge, die wir manchmal nicht verstehen in dem Moment. Aber da liegt ein tieferer Sinn. Und ich habe zu Gott gesagt, selbst wenn das Einzige ist, was ich aus dieser Situation lerne, dann, dass es ein Zeugnis für euch alle sein wird. Nicht, dass ich jetzt so super toll mit Schmerz umgehe, weil ich war auch bockig, frustriert, ich habe auch geschimpft ohne Ende. Ich habe auch Gott angeklagt, gesagt, was soll das denn jetzt? Was? Ich verstehe es nicht. Und ja, ich bin nah am Wasser gebaut und ja, ich bin sehr sensibel. Aber es tat mir unglaublich weh, dass mir so ein Mensch, der mir so nah stand, mir ein Messer ins Herz gerammt hat. Und darum geht's, wie wir damit umgehen. Und auf jeden Fall war ich von der Arbeit auf dem Weg nach Hause und ich habe zu Gott gesagt, Herr, also ich habe immer wieder den Schmerz versucht, damit zu arbeiten, immer wieder, wenn es mir wehtat, wenn ich daran gedacht habe, ich habe immer wieder das neue Gott abgegeben und immer wieder vertraut, Gottes Wille wird geschehen und ich komme darüber hinweg und wenn es Gottes Wille ist, dann wird es zur Versöhnung kommen, alles zu seiner Zeit, aber der Schmerz war trotzdem da und es dauert seine Zeit. Und irgendwann saß ich eben da im Auto und habe gebetet und dann im Lobpreis habe ich gedacht, ich höre mal wieder meinen Podcast an. Ich habe da so einen Podcast auf Spotify entdeckt, der heißt Liebe zur Bibel. Und auf jeden Fall höre ich diesen Podcast an, der heißt Umgang mit Trauer. Und ich dachte, das könnte doch passen. Und der fängt so an und die den Podcast macht, interviewt eine, die genauso heißt wie meine beste Freundin. Ich dachte, das gibt's doch jetzt nicht. Also ich wusste in dem Moment, es ist einfach für mich und ich höre das an und ich habe Rotz und Wasser geheult. Wahrscheinlich werden wir es uns auch nachher anhören. Wenn nicht, werde ich euch zusammenfassen. Es ist ein gigantisches Zeugnis von einem Mädchen, die ihre Eltern verloren hat. Und ich mir denke, wie mickrig ist dieser Schmerz im Vergleich zu jemandem, wo jemand stirbt und die Elternteile aus deinem Leben gerissen wurden. Und ich habe so die Liebe Gottes gespürt und so den Trost Gottes und ich wusste, wenn Gott diesen Prozess mit diesem Mädchen ging und immer bei ihr war und sie getröstet hat und ihr Kraft gegeben hat und sie so einen Segen in dieser Zeit sehen kann, dann kann ich es auch. Und wir erleben so viel in unserem Leben, was wir nicht verstehen. Es gibt so viel Schwierigkeiten, so viel Herausforderungen, egal ob in unserem Alltag oder Herausforderungen, die plötzlich da sind, ständig Mauern, die sich vor uns auftun, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Verluste, egal ob wir menschliche Verluste haben, Menschen, die aus unserem Leben gerissen werden und wir nicht verstehen, warum. Manchmal sind wir auch selbst schuld, wahrscheinlich sehr oft, aber dann verstehen wir die Welt erst recht nicht mehr, weil wir ja es verbockt haben. Oder Verluste, dass wir gekündigt werden, dass wir denken, jetzt ist mein Leben erstmal für eine Weile vorbei, wie soll es weitergehen? Aussichtslosigkeit, finanzielle Verluste oder auch Gegenstände, die dir plötzlich kaputt gehen, durch einen Autounfall oder sämtliche Dinge. Oder Beziehungen, die in die Brüche gehen, Freundschaften oder auch eine Scheidung. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben passieren, wo wir in dem Moment, in dem Prozess denken, warum passiert das alles? Wenn wir selber versagen, wenn wir Leid erfahren, wenn wir Trauer erfahren, wenn jemand aus unserem Leben gerissen wird, jemand stirbt, Trauer ist furchtbar. Umstände, die uns belasten. Stress, Dauerstress, vor allem wenn man mehrere Jobs machen muss und ständig irgendwie gucken muss, um über die Runden zu kommen. Kämpfe, Angriffe, egal ob geistliche Angriffe oder auch menschliche Angriffe. Manchmal greifen uns Menschen an und wir denken so, warum? Warum werde ich ständig angeklagt? Warum werde ich ständig beleidigt? Warum mache ich in den Augen der Menschen ständig alles falsch? Verletzungen, die uns ständig wieder passieren. Stürme, Krankheiten, egal ob körperliche oder Depressionen oder auch Corona. Wenn wir Corona haben, verstehen wir die Welt nicht mehr. Mir ging es ja genauso. Als ich den x-zweiten Strich gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, warum? Ich habe es nicht verstanden im ersten Moment. Natürlich habe ich dann irgendwann auf Gott vertraut und habe gesagt, naja, es wird schon seinen Sinn haben und konnte hinterher das Gute darin sehen. Habe ich euch erzählt. Danach konnte ich sehen, ja gut, jetzt habe ich einfach 2 Wochen pure Erholung und dann komme ich wieder auf die Beine und habe halt jetzt einfach mal, bin zur Ruhe gekommen. Das Gute darin zu sehen ist aber nicht immer leicht. So, die ganzen 2 Jahre betest du, Corona wird mich nicht treffen, Corona wird mich nicht treffen und plötzlich triffst dich doch. Denkst du so, wie peinlich. Ich habe immer gesagt, mich trifft's nicht und jetzt habe ich's. Also, was da für Gedanken in deinem Kopf durchgehen. In all diesen Dingen, die aus Leid entstehen. Oder wenn du Ausdauer brauchst, wenn da ist etwas, für das betest du schon so lange und du kannst einfach nimmer. Oder dein Alltag generell, dass dir die Ausdauer fehlt. Gewisse Aufgaben, die dir die letzte Kraft rauben. Missionen. Oder eben eigene Fehler, eigene Sünden, die du immer wieder tust. Aber da geht's eher um den Prozess, wo du schon in der Buße bist, wenn's dass es gut ist. Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, das sind alles Dinge, die menschlich dich weiter weg von Gott bringen, die dich weiter an den Boden bringen, die dich depressiver, verbitterter und negativer machen. Aber es liegt eine Weisheit darin, dass die Trauer und das Leid, das wir erleben, auch was Gutes mit sich bringt. Und zwar eigentlich sogar, wenn man es im Nachhinein betrachtet, fast nur Gutes. Und das ist so gigantisch. Und damit ihr das hoffentlich genauso sehen könnt wie ich, gehen wir da heute durch. Und wir hatten letzte Woche ja gehört, dass wir, wenn wir an Jesus glauben und den Kampf mit ihm wirklich gehen wollen, wenn wir aufs Ganze gehen wollen mit ihm, dann werden Angriffe und Leid uns nicht erspart bleiben. Jesus hat niemals gesagt, wenn du Christ wirst, wird alles easy peasy und du flutschst durchs Leben. Für andere sieht es vielleicht so aus, dass du durchs Leben flutschst. Und es ist hoffentlich so für die Unchristlichen, dass sie sehen, du flutschst. Aber du kannst dann Zeugnis geben und sagen, hey, nee, hier sind auch Prozesse zwischen dem Flutschen. Zwischen den Momenten, wo du auf dem Eis gleitest, sind Momente, wo du hingefallen bist und wieder aufgestanden bist. All diese Momente, die dich in die Knie treiben, die dich zum Aufgeben bringen wollen, all diese Momente, die dich menschlich noch verbitterter machen würden, noch verletzter, noch trauriger, noch trotziger, noch hoffnungsloser oder mutloser oder untreu. All die Momente, wo wir eigentlich menschlich aufgeben wollten, Gott aufgeben wollten, das sind eigentlich die Chancen für Gott, dir neue Türen zu öffnen. Das sind Chancen, wo Gott deine alten Wunden heilen kann. Wo Gott dir zeigt, hey, guck mal, du reagierst jetzt auf dieses Leid so, weil da noch was ist, weil da noch Schmerzen sind, weil du noch abhängig von Menschen bist, weil dir dieser Mensch zu wichtig war, weil du immer noch alte Verletzungen hast und du dachtest, jetzt hast du einen Mensch an deiner Seite, der dich endlich liebt, aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass Gott dich liebt. Wir dürfen nicht abhängig von Menschen sein. Selbst im christlichen Leben dürfen wir eigentlich nicht abhängig sein von unseren christlichen Freunden. Es ist gut, christliche Freunde zu haben. Es ist gut, Leute zu haben, die für dich beten, die dich wieder einnodeln, die dich wieder auf den Weg bringen, die dir wieder Mut machen, die dir immer wieder sagen, hey, bleib dran, du schaffst das, das ist gut. Aber wir dürfen davon nicht abhängig werden. Wir müssen abhängig von Gott sein. All diese Momente, die dich so verbittert machen könnten, menschlich, sind die Momente, wo Gott aus Asche Gold machen kann. Das sind die Momente, wo Gott Wunder vollbringen kann, wo Gott seine Treue beweisen kann. Diese Momente. Und ich glaube mir, und ich glaube, jedes Leid, das du in deinem Leben erfahren hast, egal ob du Gott schon kanntest oder nicht, wenn du es jetzt im Nachhinein betrachtest, wirst du sehen, dass Gott treu war, dass Gott da war, dass Gott bei dir war. Und du würdest diese Wunder ja auch gar nicht sehen, wenn da kein Leid zuvor gewesen wäre. Wenn alles gut wäre, wäre es kein Wunder. Aber was macht ein Wunder mit dir, wenn Gott dich heilt, wenn Gott dir hilft, wenn Gott dich in deinem Herzen ganz tief heilt, wenn Gott dich durch diese Stürme trägt, was passiert es? Es passiert, dass dein Glaube wächst, dass dein Charakter geformt wird. Diese Momente, die so schwer sind, sind die Chance, dass Gott dich formen kann. Wenn du Ton oder Knete nimmst, die erstmal ein bisschen fest ist, du musst sie kneten und weich machen, bis sie warm wird, dass du sie formen kannst. Die Knete denkt sich im ersten Moment auch, oh nee, ist ja richtig ungemütlich. Ist ja unangenehm, ist ja aua. Aber dann merkst du, oh, jetzt wird's was Schönes. Jetzt formt Gott die Feinheiten. Dieser Sturm tut weh, aber er ist notwendig. Jedes Training tut weh. Bei deinen Kniebeugen oder deinem Bizeps-Training denkst du dir bei den letzten Wiederholungen auch, boah, es tut so weh, ich kann immer. Aber das muss, sonst würde der Muskel niemals stärker werden. Der wird nicht stärker, wenn er nicht weh tut zuvor. All diese Momente sind die Chancen, wo Gott das Ganze in Segen umwandeln kann. Und wir wollen jetzt hier mal noch vorab den Segen etwas neu definieren. Der Segen, wir sind zu allem gesegnet, wir sind frei, wir sind gesegnet. Aber die Situation in einen Segen umzuwandeln heißt, dass es zum Guten wandelt, weil alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Das Segen heißt, dass die Früchte wachsen können und wir kommen auch gleich nochmal in diese Segensdefinition rein. Aber all diese Momente sind Momente, in denen dein Glaube wächst. Denn ohne diese Herausforderung, ohne dieses Leid, ohne diese Trauer, würde dein Glaube ja gar nicht wachsen. Dein Glaube wäre dann so, wie er gerade ist, aber er muss trainiert werden. All diese Momente, die so schwer sind, sind Lektionen, die wir lernen. Vergebung, die wir lernen, immer wieder neu, egal wie sehr es weh tut. Ausdauer, die wir lernen. Das sind die Momente, wo wir Gottes Stimme besser hören lernen. Weil wir uns nach ihm ausstrecken, weil wir ihn suchen, weil wir ja nicht mehr können. Wo wir ihn neu kennenlernen, wo wir in dieser Dunkelheit ihn neu kennenlernen. Ohne diese Dunkelheit würden wir das Licht nicht sehen, die Wunder nicht sehen und all die neuen Möglichkeiten gar nicht sehen. Prediger 7, Vers 3 und 4. Leid ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Der Weise geht dorthin, wo man trauert, aber der Unverständige liebt den Ort, wo gefeiert wird. Das Ganze nochmal in der Genfer bitte, Vers 3 nochmal. Oh, ist Prediger Altes Testament? Da gibt's es nicht. Ja, dann in der Schlachter. Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Bei mir in der, ich glaube, das war die Hoffnung für alle, steht: Kummer ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Der Weise geht dorthin, wo man trauert, aber der Unverständige hat nichts anderes im Sinn, als sich zu vergnügen. Kummer ist besser als Lachen. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir in die guten Zeiten. Wir wollen uns an den gedeckten Tisch setzen. Wir wollen die positiven Seiten des Lebens sehen. Aber hier steht, dass Kummer dein Herz verändert. Wenn du den Prozess richtig angehst, wenn du natürlich verbittert bist und menschlich auf deinen Kummer und dein Leid reagierst, dann natürlich ist es eher mal ein Prozess, der in die falsche Richtung geht. Und dann verlierst du Zeit. Und das ist das, was Gott dir auf keinen Fall wiedergeben kann. Das ist der Prozess, der dir noch mehr Schmerzen bringt, wenn du den Kummer menschlich betrachtest. Ich hoffe, dass du nach dieser Predigt in Zukunft alles Leid, was dir widerfährt, und jeden Kummer, jeden Schmerz aus einer anderen Perspektive siehst. Denn wenn wir dranbleiben, wenn wir die Hoffnung nicht verlieren und Gott suchen, wenn wir nicht weiter wissen, suchen wir Gott. Wenn wir irgendwann am Ende unseres Lateins sind und denken, wir schaffen es einfach nicht mehr, dann suchen wir Gott. Allein dieser Prozess ist ja schon mal gut, dass wir Gott suchen. Dass wir uns nach ihm ausstrecken. Dass wir fragen, Herr, was ist dran? Was ist los? Was möchtest du? Herr, ich brauche dich. Allein dieser Prozess ist so gut und so heilsam, zu verstehen, dass wir Gott brauchen. Wenn es aussichtslos ist, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir schlaflos sind und voller Verzweiflung uns an Gott wenden und mitten in der Nacht uns wirklich zu Gott schreien und weinen, das sind die ehrlichsten Gebete. Es sind die ehrlichsten Gebete, weil du verstehst in dem Moment, es bringt alles nichts. Ich muss jetzt ehrlich sein. Ich muss ehrlich mit mir sein und ich muss ehrlich mit Gott sein. Ich muss mich nach ihm ausstrecken und sagen, Herr, ich kann nimmer. Ich brauche dich. Ich brauche dich in dieser Situation. Ich brauche dich überall. Ich brauche dich. Wenn wir festhalten, kämpfen und Gott das alles abgeben, wenn wir ihm vertrauen, uns öffnen und ausstrecken, dann ist ja allein schon dieser Fakt, dass wir dann in der Nähe Gottes sind, schon positiv. Es gibt viele Gründe, warum wir unser Leben immer wieder leben, ohne Gott mit einzubeziehen. Es gibt so viele Momente, wenn alles gut läuft, denken wir, okay, gerade läuft alles easy peasy, ich brauche Gott gerade gar nicht. Ich muss jetzt nicht für jede Situation beten, dass Gott mir Weisheit gibt, weil es klappt ja sowieso. Es geht aber genauso auch nach unten. Sobald alles schief läuft, denken wir, wo ist Gott, was soll das? Und das Erste, was wir machen, ist Gott anklagen. Warum passiert mir das? Ich dachte, du liebst mich. Wir denken automatisch, Gott wäre nicht gut. Das passiert automatisch. Anstatt zu verstehen, dass genau dieses Leid ist, das dich als Knete formt. Diese Zeiten lassen uns erkennen, dass wir Gott brauchen. Sie führen uns näher zu Gott. Sie trainieren uns. Sie trainieren unseren Glauben, unsere Muskeln. Sie stärken uns. Sie schleifen uns und sie formen uns. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte mit dir aufs Ganze gehen, dann nimm dich in Acht. Dann nimm dich in Acht, dann duck dich schon mal, weil dann geht's schon los. Alles, was Gott braucht, ist deine Einverständnis, dass du sagst, Herr, ich möchte mit dir aufs Ganze gehen. Ich möchte mit dir Dinge erleben, wie noch nie zuvor. Ich möchte mit dir Dienst bauen. Ich möchte den Menschen dienen. Ja, du kannst den Menschen dienen, aber es kommen Prozesse und die werden wehtun. aber das Licht am Ende des Tunnels ist so viel heller. Und wenn die Nacht auch noch so dunkel ist, das kleinste Licht siehst du. Du brauchst die Dunkelheit, wenn wir das ganze Leid und all den Schmerz als Dunkelheit definieren, du brauchst das Leid und die Dunkelheit, um das Licht überhaupt zu sehen. Und all diese Prozesse führen uns in den wahren Segen. Und zwar in den Segen, den wir ja meistens immer so als offensichtlich betrachten, als den Segen, dass jeder sieht, hey, mir geht's gut und ich lebe im Segen. Nein, es ist eigentlich der Segen, der in dir wächst, die Früchte, die in dir wachsen und dich dann in die guten Zeiten führen. Aber davor sind ja immer diese Prozesse. Damit aber Früchte in deinem Leben entstehen können, muss die Saat in die Dunkelheit. Die Saat muss sterben. Aber wo ist die Saat? Sie wird in die Erde gedrückt, da ist es dunkel. Da ist es dunkel und der Same denkt sich, boah, ich bin allein, ich bin verlassen, ich bin einsam. Und da ist kein Licht, da ist schwere Erde auf mir. Es ist nicht leicht. Diese Saat wird tief in die Erde gedrückt. Aber nur so kann sie Frucht tragen. Nur so kann sie zu einer Pflanze wachsen und durch diese Prozesse dann irgendwann auch Früchte tragen. Nur so können wir neue Träume, neue Möglichkeiten, neuen Segen und neue Charakterstärken empfangen, wenn wir durch diese Prozesse der Dunkelheit gegangen sind. Der ganze Prozess ist also ein Segen. Der ganze Prozess, den du durch die Dunkelheit gehst. Und die Challenge ist natürlich, bei jedem Leid, bei jedem Kummer, bei jedem Schmerz, der in dein Leben kommt, das sind die Mauern, die der Feind in deinen Weg stellt. Bei jedem Leid, bei jedem Kummer, möglichst schnell deine Karate-Kicks anzuwenden. Versuch gar nicht erst, diese Mauer von allen Seiten zu betrachten und zu gucken, gibt's da irgendwo ein Schlupfloch? Kann ich irgendeinen Stein rausschieben? Kann ich denn um den Mauer drumrum? Nein, der Teufel hat diese Mauer dahingestellt, weil er dir wehtun möchte. Aber Gott lässt sie zu, weil er weiß, dass diese Mauer dir so viel mehr Segen als Schaden bringen kann. Weil er dich so sehr liebt, und weil er weiß, dass diese Mauer dich formen wird. Aber die Zeit, wie lange du brauchst, um die Mauer einzukicken, ist in deiner Hand. Die Zeit ist das, was uns Gott nicht zurückgeben kann. Das heißt, je schneller wir verstehen, okay, ich kann's sowieso nicht. Gott, hilf mir, diese Mauer einzukicken. Und ich kann dir was verraten. Wenn du die Mauer umgekickt hast, wird der Feind schon die nächste schon lange aufgebaut haben. Leid, Kummer, Schmerz wird immer wieder in dein Leben kommen. Aber die Challenge ist ja damit umzugehen. Jedes Mal noch schneller zu sagen, nein, Herr, ich weiß, du bist trotzdem gut und wahrscheinlich, weil das passiert, bist du erst recht gut, weil es mir ja zum Besten dient. Wie kann mir was zum Besten dienen, wenn da vorher kein Leid war? Wie kann Gott denn dir zum Besten dienen und dich so krass segnen, wenn da gar keine Mauer zuvor war? Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Das ist Gottes Versprechen. Er lässt diese Mauer also in deinem Leben zu, weil er weiß, dass wenn du den Prozess richtig angehst, er dein Herz hat. Je schneller wir unser Herz ihm geben, desto schneller geht's, desto weniger tut's weh und desto weniger bleiben Narben. Natürlich kann in unserem Leben, können diese Prozesse immer wieder Narben hinterlassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir in unserem Leben immer wieder vor Gott gehen und sagen, Herr, sind in meinem Herz noch alte Narben, die ich gar nicht sehe? Oder vielleicht sind es auch offene Wunden, die wir täglich spüren. Ein Satz von jemandem, der dich so verletzt. Eine Situation, ein Blick, der dich so verletzt und du sofort wieder in Ablehnung oder in anderen Dingen oder in Selbsthass verfällst, in Verdammnis verfällst. All diese Wunden, wir müssen durch diese Prozesse, wo Gott diese alten Wunden heilen darf. Aber er kann vor allem auch aktuelles Leid nutzen, um das alles zu heilen. Das sehen wir nur nicht. Wenn wir menschlich mit dem Leid umgehen, dann passiert es, dass diese Narben übrig bleiben. Aber wenn Gott in diesen Prozessen direkt agieren darf, wenn du sofort ihm alles gibst, sofort ihm vertraust und ihn um Hilfe bittest und dich nach ihm ausstreckst, dann wird er nicht nur diese Wunde heilen und gar nicht erst zu einer Narbe kommen lassen, sondern auch alte mit verheilen. Menschlich kann Leid uns immer noch verbitterter machen, noch negativer, noch verletzter. Und in der Welt sehen wir das. Warum verletzen Menschen andere Menschen? Weil sie selbst verletzt sind. Weil sie diese Narben in ihrem Herz tragen. Weil sie furchtbare Schmerzen erlebt haben und sich nicht anders zu helfen wissen, als andere zu verletzen. Manchmal aus Unwissenheit und manchmal sogar mit Absicht, damit die Person, die sie gerade verletzen, gar nicht erst ausholen kann, um sie zu schlagen. Aber in der Welt, bei Gott kann dieser Prozess ganz anders sein. Er kann dir so krass zum Segen dienen, dass du dir denkst, was, Teufel, du hast hier schon wieder eine Mauer gebaut, danke. Das ist absurd, ich weiß. Es ist eines der größten Paradoxa. Ein Paradoxon, falls ihr euch an diese Predigt erinnert, ist eine Meinung, eine Aussage, wo jeder anders denkt, wo eine einhergehende Meinung komplett in eine andere Richtung geht. Völlig unlogisch menschlich, aber göttlich sinnvoll. Und ich liebe es, dass Gott so denkt. Ich liebe, dass Gott alles irgendwie anders sieht, als wir uns das aufgebaut haben. Es ist ja nicht so, dass Gott der Komische ist und wir normal, sondern die Menschen wurden komisch. Die Menschen wurden so negativ, dass sie sich dachten, okay, wenn ich das und das mache, dann ist ja logisch, dass das und das passiert. Aber Gott sagt, nee, der Erste wird der Letzte sein. Wenn dich jemand schlägt, dann halt auch noch die andere Wange hin. Was wird derjenige dann wohl machen? Ist ja dann schon verrückt, der Moment. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, die menschlich gar keinen Sinn machen. Du sollst Samen säen, Geld geben und du gibst es weg, hast in deinem Geldbeutel physisch weniger. Aber Gott sagt, wenn du weggibst und je mehr du weggibst, desto mehr kriegst du zurück. So, hä? Menschlich macht das alles keinen Sinn. Aber ich liebe es, weil wir in allen Dingen Gott vertrauen müssen. Weil wir sagen müssen, Herr, ich verstehe es nicht, zeig's mir. Und dann, dann erlebst du richtig krasse Dinge mit Gott. Dann siehst du, wie Gott dein Versorger ist, wie er bei dir ist, wie er mit dir geht und wie das funktioniert. Du sähst viel und plötzlich kommt noch mehr zurück. Du musst gar nicht verstehen, woher es kommt, denn es ist göttliches Prinzip, dass es funktioniert und das ist bewiesen. Kannst du so viele Experimente machen mit Gott und das liebe ich auch. Zu sagen, Herr, wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt, was du in der Bibel sagst. Wollen wir doch mal ausprobieren. Zeig mir, ob das stimmt. Das wollen wir doch rausfinden. Dann sagt Gott, was? Na klar, zeige ich dir, dass ich meine Versprechen halte. Das sind die coolsten Momente, wenn du so mit Gott ehrlich bist. Wir müssen also jedes Mal entscheiden, was macht die Dunkelheit mit uns? Lassen wir zu, dass die Dunkelheit, dass wir menschlich und fleischlich darauf reagieren? Oder dass sie geistlich wirken kann, diese Dunkelheit? Schauen wir uns noch mal ein paar Beispiele in der Bibel an. Josef. Er war im Gefängnis. Ich glaube, das war keine leichte Zeit und er hat bestimmt die Welt nicht mehr verstanden. Er dachte, Gott liebt mich und warum und hä? Aber es war sein Sprungbrett für seine Beförderung. In 1. Mose 39, Vers 20, und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Weiter. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Also auch in dem Leid, in der Dunkelheit, war Gott bei ihm. Bei mir steht und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen, aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Vers 22. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Überlegt euch das mal. Den Ort, an den der Teufel ihn katapultiert hat, um ihn eins auszuwischen, war Gott bei ihm. Eigentlich nicht, weil er nonstop angeklagt hat, sondern weil er Gott vertraut hat. Genau wie auch Paulus. Dazu kommen wir gleich. Er hat Gott vertraut in all dieser Dunkelheit und Gott war bei ihm. Gott war bei ihm und hat ihn trotzdem gesegnet. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Noch der Vers 23. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wie krass ist das bitte? Mose, weil er einen Fehler begangen, weil er gemordet hat, wo hat ihn das hingebracht? 40 Jahre in die Einsamkeit. 40 Jahre in die Dunkelheit. 40 Jahre in eine Zeit, die absolut matchentscheidend für seinen Charakter war. Das war bestimmt keine leichte Zeit. Aber ohne diese Zeit wäre er niemals fähig gewesen, so gehorsam zu sein und mit Gott dieses Volk zu befreien. Er musste durch dieses Leid. Und du denkst im ersten Moment, warum lässt Gott das zu? Und er war ja auch selbst schuld. Er hat den Fehler verbockt und das hat ihn dorthin gebracht. Esther. Auch interessantes Beispiel. Sie wuchs ohne leibliche Eltern auf, in einem fremden Land. Sie fühlte sich einsam, vergessen und verlassen. Aber Gott gebrauchte sie, um das Volk Gottes von einer Massenvernichtung zu bewahren. Und ohne diese Zeit der Einsamkeit hätte Gott wahrscheinlich sie gar nicht so gebrauchen können. Auch Abraham. Gott hat zu ihm gesprochen und er musste so viele Jahre festhalten in der Dunkelheit und glauben, Gott hält sein Versprechen. Gott hat mir einen Sohn versprochen. Er hat's versprochen. Es war bestimmt nicht leicht für ihn. Und vor allem, da ja physisch, optisch alles danach aussah, als wäre der Zug abgefahren, als wäre es zu spät. Sarah ist zu alt. Ist zu spät. Gott hat's versäumt. Aber er hat festgehalten. Er hat geglaubt. Und Gott hielt sein Versprechen. Nachdem Elia große Wunder mit Gott vollbrachte, fiel er danach in eine tiefe Depression. Er war in so einer krassen Dunkelheit, aber Gott begegnete ihm auf eine ganz neue und tiefe Art und Weise in dieser Zeit. David, er lernte auf dem Feld bei den Schafen in Einsamkeit, weit weg von zu Hause, lernte er, wie er mit der Steinschleuder umgeht und wie er Bären und Löwen töten kann. Ohne diese Zeit in der Dunkelheit, in der Einsamkeit, wäre er niemals bereit gewesen, Goliath umzuhauen. Er wäre niemals fähig gewesen, an den Königshof zu kommen und später sogar den Königstitel zu bekommen. Er musste durch diese Einsamkeit, durch dieses Leid. Auch wenn es für uns vielleicht kein Leid ist, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so spannend, die ganze Zeit alleine auf dem Feld rumzusitzen und auf blökende Schafe rum aufzupassen. Auch später, als David eine Affäre mit einer verheirateten Frau hatte, verloren sie kurz darauf das Kind nach der Geburt. Was glaubt ihr, was das für ein Leid und für ein Schmerz war? Aber danach wurde er der Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Eigentlich fast alle Menschen in der Bibel mussten durch Leid durch. Sie mussten durch Zeiten der Dunkelheit durch. Und jedes Mal kamen sie gestärkt wieder raus, wenn sie sich nicht von Gott abgewendet haben. Auch dem Psalm 23 hat David geschrieben, dass Gott trotz allem sein Hirte ist. Gott ist trotz allem unser Hirte. Er ist der Hirte in unseren Höhepunkten und in unseren dunklen Zeiten. Gott ist immer bei ihm, hat er geschrieben. Er ist also auch immer bei uns. Auch durchs Tal des Todesschatten fürchtet er kein Unglück. Also auch in Zeiten der Dunkelheit war Gott bei ihm. Wenn Gott schon im alten Bund bei David war und er das verstanden hat, dass Gott der Hirte in guten und in schlechten Zeiten ist, wie viel mal mehr in dem neuen Bund, wo die Liebe vollkommen fließen kann. Gott ist immer auf unserer Seite. Immer. Er ist immer auf unserer Seite und immer mit uns. Josua 1, Vers 9. Josua 1, Vers 9. Zuvor schreibt die Bibel hier, forsche, also er sagt zu Josua, forsche in der Bibel Tag und Nacht, damit deine Wege gelingen. Und Vers 9, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wann hat Gott es zu ihm gesagt? Vor einer seiner größten Herausforderungen. Er sollte Gottes Volk ins gelobte Land führen. Und Gott hat ihm gesagt, hey, es wird nicht leicht. Und es war bestimmt nicht leicht. Aber sei mutig und entschlossen, ich bin bei dir. Josua wusste weder, wie er das machen soll, noch wusste er, ob es ihm gelingen wird. Er wusste nur, er hat die Zusage Gottes. Aber er wusste auch nicht, ob Gott sein Versprechen hält. Es war eine Ungewissheit, menschlich, ob das gelingen wird und ob Gott ihm wirklich beisteht. Er musste sich also auf dieses Versprechen halten und musste verstehen, okay, Gott hat mir versprochen, sei mutig und stark, ich bin bei dir. Wohin du auch gehst, ich, der Herr, bin bei dir. Lass dich nicht einschüchtern, sei mutig und stark und ich werde dir Gelingen schenken, wenn du in dem Wort Gottes studierst, Tag und Nacht, schreibt er. Aber wie viel mal mehr haben wir im Neuen Bund die Gewissheit, dass Gott dieses Versprechen hält? Wenn ihr euch an die Predigt über die Versprechen Gottes erinnert. Je mehr du Gott kennenlernst, desto mehr weißt du, dass Gott seine Versprechen hält. Egal wie es aktuell aussieht, egal wie krass die Dunkelheit ist, Gottes Versprechen, dass er immer bei dir ist, hält er. Er kann nicht mehr weg von dir. Er ist bei dir. Nonstop. Seine Zusagen, seine Versprechen, die gelten für dich. Denn Gott ist da, Gott ist gut und sein Plan ist gut. Gottes Pläne sind gigantisch. Natürlich denken wir automatisch, dass alles, was gerade Schlimmes passiert, entweder nicht zu Gottes Plan gehört oder jetzt Umwege sind, weil wir was falsch gemacht haben oder der Teufel jetzt gerade es halt einfach geschafft hat, diese Umstände in unser Leben zu schicken. Aber wir glauben nicht unbedingt, dass es Gottes Plänen entspricht, dass das gerade gut ist, was passiert. Alles, was er zulässt, lässt er nur zu, weil es dir mehr Segen als die Dunkelheit dir Schaden bringt. Er lässt nicht zu, dass die Dunkelheit dir mehr Schaden zufügt als Segen. Er lässt es nicht zu, dass diese Dunkelheit dir mehr Schaden als Segen bringt. Verinnerliche dir das mal. Du siehst natürlich nur den Schaden und natürlich können wir das sehr gut. Unser Hochprozessor im Kopf, der rechnet sich sehr gut alle schlechten Schaden aus, was aus Situationen folgt. Es ist uns so leicht, immer das Negative zu sehen, immer das Schlechte rauszufischen. Und irgendwie ist es für uns leichter menschlich, ne? Weil unser Fleisch schlecht gesinnt ist, weil unser Fleisch negativ ist, weil unser Fleisch ja sowieso gewohnt ist, nur die schlechten Dinge zu tun und unser Fleisch einfach immer das Gegenteil von Gott möchte. Also fällt es uns total leicht, direkt rauszurechnen, boah, also, jetzt hatte ich einen Autounfall. Jetzt habe ich so und so viel Geld verloren und dann wird die Versicherung teurer. Das heißt, in all den Monaten danach wird's ja dann in der Versicherung noch teurer wegen dem Unfall. Und mein Auto ist weg und jetzt so mitten in der Bachelorarbeit ein Unfall. Ja, also das raubt mir Zeit. Und wie soll ich die Bachelorarbeit dann noch abgeben? Wie soll ich das schaffen, das alles zu schaffen, wenn ich jetzt eigentlich schon 10 Tage Schmerzen habe und gar nicht schreiben kann? Und es fällt uns so leicht, das Schlechte rauszufischen. Ist euch das mal aufgefallen, wie leicht es uns fällt und wie aufwendig es ist zu sagen, puh, nee, also so ein Unfall ist schon genial. In dem Moment habe ich das nicht sehen können, aber hinterher und jedem, dem ich von diesem dämlichen Autounfall erzähle, kann ich das Zeugnis geben, wie gut Gott ist. Und zwar in jedem Detail. Ich hatte keine finanziellen Schaden, ich hatte eine glatte 1 in meiner Bachelorarbeit, ich hatte nachfolgend keine Schmerzen mehr, ich bin in der Versicherung mittlerweile sogar billiger als vor dem Unfall, obwohl ich gerade Vollkasko habe. Also ich habe ein total geniales Auto jetzt durch den Unfall. Ich habe nur Gutes durch einen Autounfall, den du in dem Moment nicht verstehen kannst. In dem Leid sehen wir es nicht und es ist schwer, sich festzuhalten und zu sagen, okay, ja, dann halte ich jetzt an dem Guten fest. Du siehst den Corona-Test und denkst dir, toll, jetzt bin ich 2 Wochen in Quarantäne, ich kann nicht arbeiten, ich lasse meine Arbeitskollegen im Stich, die brauchen mich doch gerade, weil ohne mich läuft's ja sowieso gerade nicht so. Ja, und jetzt muss ich alle Kontaktpersonen nennen und das ist ja total blöd, weil die dann ja auch sich schlecht fühlen, weil sie mit dir Kontakt hatten, weil du Corona hast. Und ja, und dann dein Glauben, wie steht der jetzt da, weil du als Glaubender plötzlich Corona hast? Und ja, natürlich gehen diese Prozesse in deinem Kopf, aber ich habe mich darauf gestellt, habe gesagt, okay, ich weiß nicht wie, ich verstehe es gar nicht und mich regt's auch auf, bin ich ehrlich mit dir, Gott, aber ich weiß, dass es ein Segen sein wird. Ich weiß, dass es ein Zeugnis sein wird. Ich weiß, dass es mir gut zum Guten dient. Und jeden Tag bin ich aufgestanden und dachte mir, boah, cool, ich kann den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ich kann den ganzen Tag rumliegen und einfach mal mich erholen. Weil ich davor, die ganzen Urlaube davor entweder unterwegs war, ständig auf Achse, nonstop Termine hatte oder für die Hochzeitvorbereitung treffen musste. Ich hatte keinen Urlaub zuvor. Ich war irgendwann so, puh, ich arbeite nur noch. Aber in den 2 Wochen konnte ich jeden Tag einfach mal entspannen. Einfach mal gar nichts tun und Seele baumeln lassen. Und es war schön. Nachdem die Symptome besser wurden, weil wir gebetet haben, war das schön. Die Corona-Zeit war schön. Ich musste nicht mal einkaufen. Ich hasse einkaufen. Ich musste nicht einkaufen gehen, weil ich durfte es ja nicht. Also mussten andere für mich einkaufen gehen. Ich habe versucht, die positiven Dinge zu sehen. Es ist nie leicht, das Positive aus Leid und Schmerz und Dunkelheit zu ziehen. Aber es hilft dir, damit umzugehen. Jeder andere wird wahrscheinlich so denken, was? Die freut sich, dass sie Corona hat? Hä? Andere freuen sich, dass sie Corona haben, weil sie dadurch ein halbes Jahr Ruhe haben von dieser Testerei. Es hat Positives. Und auch wenn wir die Dinge in dem Moment nicht verstehen, Gott kann jeden Prozess, wirklich jeden Prozess, jedes Hindernis in deinem Leben kann er, will er zum Besten dienen lassen. Gott lässt es nicht zu, dass diese Dunkelheit dir mehr Schaden zufügt, als dir Segen bringt. Das ist die größte Weisheit, die tiefste Offenbarung. Es ist nämlich umgekehrt. Er sagt, dass alle Dinge dir zum Besten dienen. Wenn dein Leben gut verläuft, was will Gott zum Besten dienen, zum Besten wandeln? Dann müsstest du ja sagen, okay Gott, mein Leben ist schon gut, aber mach's noch besser. Aber wenn dir schlechte Dinge passieren, kann Gott sie zu was Gigantischem verwandeln. Wenn so viel Asche in dein Leben fällt, kann Gott so viel Gold daraus machen. Wenn da aber keine Asche fällt, was will er denn, woraus will er Gold machen? Natürlich ist für ihn nichts unmöglich. Ja, aber je mehr Mauern in dein Leben kommen, desto mehr kann Gott Wunder in deinem Leben vollbringen, desto mehr kann er wirken. Und diese Wunder stärken deinen Glauben, weil du ja weißt, Gott war bei dieser Mauer bei mir, er wird auch bei dieser und bei dieser Mauer bei dir sein. Es fördert dich, es formt dich, es stärkt dich. Und du wirst jedes Mal, wenn du es versuchst, den Segen in diesen Prozessen sehen können. Du wirst sehen können, was Gott Gutes tut in dieser Zeit. Und wie er da ist, wie er arbeitet, dass du gar nicht einsam und verlassen bist, auch wenn du dich so fühlst. Und ja, wir fühlen uns oft so. Es dient uns alles zum Besten. Und vor allem dieser Prozess dient dir zum Besten. Weil du gebetet hast, weil du festgehalten hast, weil du vertraut hast, weil du gehofft hast, weil du geglaubt hast, weil du ihn geehrt, ihn priorisiert und ihn gesucht hast, deswegen dienen dir diese Dinge zum Besten. Weil du nicht menschlich damit umgehst, sondern zulässt, dass es geistlich wirken kann, diese Dunkelheit. Jede Dunkelheit macht dich im Nachgang besser, stärker und frischer, wenn du damit richtig umgehst. Viele Menschen wollen sich an den gedeckten Tisch setzen. Sie wollen den Prozess gar nicht machen, den Tischdeckprozess. Vielleicht die verheirateten Paare kennen das. Schatz, kannst du bitte den Tisch decken? Och nö, mach du. Kannst du den Tisch? Ja, ich deck den Tisch. Jeder möchte sich an den gedeckten Tisch setzen und sagen dann, boah, es ist lecker hier, schön. Aber in der Küche zu stehen, zu kochen und dann auch noch die Teller und das Besteck und die Untersetzer und alles hinzustellen, ist ein Prozess. Und denen wollen die Menschen, die Christen, aus dem Weg gehen. Sie wollen es gemütlich haben. Sie wollen lieber ins Restaurant gehen, wo nicht mal der Abwasch anfällt. Ja, es ist schön, es ist einfach, aber glaubt ihr, wie gut das Essen schmeckt, wenn du es selber geschafft hast? Wenn du mit Gott dieses Gericht gekocht hast? Wenn du mit Gott durch dieses Leid gegangen bist, wird der Segen danach gigantisch sein. Du wirst den Segen ganz anders genießen können. Du wirst ihn vor allem anders zu schätzen wissen. Es macht dich auch noch demütig. Es macht dich dankbar für den Segen, der danach kommt. Wenn der Segen einfach in dein Herz plumpst, in dein Leben plumpst, würdest du sagen, boah, es ist gerade so gut und jetzt ist es noch besser und ach, es ist herrlich. Und dann irgendwann denkst du dir, es könnte aber noch besser sein. Ich könnte noch mehr verdienen. Ich könnte ein noch schnelleres Auto fahren, noch mehr PS. Ich könnte noch schönere Haare haben, noch mehr Schminke haben, noch mehr Klamotten haben. Ich könnte noch mehr Sammelfiguren haben. Du könntest so viel in deinem Leben noch mehr haben. Das sind dann die Gedanken. Aber wenn du zuvor durch Leid gegangen bist, wirst du den Segen ganz anders genießen können. Du wirst nonstop dastehen und sagen, boah, danke, Papa. Jeden Tag in das Auto steigen, danke für dieses Auto, danke, dass ich es fahren darf durch diesen Unfall. Danke, dass ich das haben darf. Danke, dass ich so gesegnet bin. Danke für diesen Job, danke, danke, danke. Dann wirst du tags in die Arbeit fahren und sagen, danke, dass ich diesen Job hab. Und ich, boah, ich hätte gerne Gehaltserhöhung. Wenn du sie dann kriegst, dann wirst du sie zu schätzen wissen, wenn du vorher durch Dunkelheit und Leid gegangen bist. Viele Menschen wollen diesen gedeckten Tisch, sie wollen den Prozess vom Tischdecken einfach nicht in ihrem Leben haben. Aber ich sag dir, bleib dran. Bleib nicht stehen, wenn Leid in dein Leben kommt. Optisch könnte es aussehen, als wäre es das Ende. Als wäre die Kündigung oder die Scheidung oder sonst irgendwas in deinem Leben der Moment, der dein Leben ruiniert, deine Zukunft ruiniert. Als würde dieser Umstand dir deine letzte Kraft rauben. Optisch sieht's vielleicht so aus, aber geistlich ist es der Absprung und der Kickoff für Gott. Der Absprung mit dir, neue Wege zu gehen, Fortschritte zu gehen, offene Türen und vor allem Absterbeprozesse. Optisch siehst du den abgemergelten Ast und denkst dir, ouch, das tut weh. Aber das Alte muss ja weg, damit Neues sprießen kann, damit neues Leben kommen kann, damit die neuen Früchte kommen können. Dieser Neuanfang, das ist der Startpunkt, wo Gott wirken kann. wo er alte Wunden heilen kann. Er kenne also auch in der Dunkelheit und besonders da, wie gut Gott ist. Schau aufs Licht. Schau nicht auf die Umstände, denn die Umstände haben nicht das letzte Wort, sondern Gott. Gott hat das letzte Wort. Und was sagt er? Er ist bei dir, alle Zeit, egal ob es dir gut geht oder schlecht geht. Er ist dein Hirte, wenn es dir gut geht. Er ist dein Hirte, wenn du durchs Tal gehst. Er ist der Hirte, egal wo du bist. Sein Versprechen steht, dass er mit dir ist und dass alles dir zum Besten dient. So oft denken wir, ach ja, jetzt ist mir was Schlimmes passiert, aber ich stelle mich jetzt darauf fest, dass alle Dinge mir zum Besten dienen müssen. Und ja, wenn der Feind dir was raubt, dann muss er es dir mehrfach zurückgeben. Das ist das Recht, ja. Aber versuch's nicht immer von der anderen Perspektive zu sehen, dass das jetzt alles x-mäßig ist, dass das passiert, was passiert. Versuch es so zu sehen, dass du dankbar bist, dass Gott es gerade zulässt, weil es dir zum Besten dienen kann. Sei dankbar für das Leid. Es ist unlogisch, ja, ich weiß. Und dein Innerstes sagt vielleicht, ist die bekloppt? Was sagt die da? Aber wenn du immer in der Perspektive Gottes siehst und siehst, hinter dem Labyrinth, was da für ein Segen steht, dann nimmst du das in Kauf, durch dieses Labyrinth zu gehen. Wenn du weißt, was für ein Segen hinter der Mauer steht, wenn du aus Gottes Perspektive über die Mauer schaust, dann denkst du, okay, es lohnt sich, diese Mauer umzukicken. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, zu kämpfen. Und es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Wenn jemand treu ist, dann Gott. Gott ist die Treue in Person. Die Liebe in Person. Die Vergebung in Person. Es ist so unlogisch, dass Dunkelheit dich menschlich eigentlich noch depressiver macht, aber der richtige Umgang dir unfassbaren Segen bringen kann. Es ist ein Paradoxon. Hör nicht auf anzubeten, hör nicht auf zu danken, zu hoffen. Hör vor allem nicht auf, in Gottesdienst zu gehen. Lass es dir nicht rauben. Alte Türen müssen in deinem Leben zufallen, damit neue geöffnet werden können. Wenn du die ganze Zeit im falschen alten Raum läufst, wie willst du dann in den richtigen Raum kommen, wenn die alte Tür nicht geschlossen ist? Und es tut weh, wenn die alte geschlossen wird. Wenn Freundschaften zerbrechen, dann wird Gott dir eine neue Freundschaft schenken, die noch viel tiefer und noch viel toller ist. Oder er wird Vergebung und Heilung in diese alte Beziehung bringen. Aber der Prozess muss da sein. Und dann weißt du die Freundschaft noch mehr zu schätzen, wenn Gott sie geheilt hat. Wenn du dich nach Gott ausstreckst, hast du ja eh schon alles, was du brauchst. Seine unendliche Liebe zu spüren, ist ja eigentlich alles, was wir brauchen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Also selbst in der Dunkelheit würde es eigentlich genügen zu sagen, Herr, du bist alles, was ich brauche. Wir sagen das immer so leicht, wenn es uns gut geht. Ja, Herr, du bist alles, was ich brauche. Aber wenn es dir dann mal schlecht geht und du wirklich nichts anderes hast als Gott, und zu verstehen, du bist alles, was ich brauche, dann ist auch völlig egal, was für eine Dunkelheit um dich rum gerade herrscht. Weil Gott ja alles ist, was wir brauchen. Weil Gott alles hat, was wir brauchen. Allein die Liebe, die Erlösung und die Errettung ist so viel wert, dass alles andere völlig irrelevant wird. Wenn du dich nach Gott ausstreckst, wirst du so die Liebe Gottes spüren, dass es das alles wert ist. Allein das macht das alles schon wert. Diesen Moment der Liebe, der Zärtlichkeit, der Begegnung zu spüren. Und trotzdem macht Gott aus all dem Schutt, aus dem Schuttmeer, macht er was Gutes. Wenn der Teufel dir diese Steine in den Weg legt, nimm sie und bau was Schönes draus. Lass mit Gott was Schönes draus bauen. Lass nicht zu, dass die Enttäuschung sich in dein Herz brennt. Lass es direkt heilen. Lass es direkt los, direkt abgeben. Und dadurch kannst du gleich alte Wunden mitheilen. Paulus, er wurde verfolgt, missverstanden, misshandelt und verhaftet. Aber er ließ nicht von Gott los. Er behielt den Fokus. Selbst an den schlimmsten Orten im Gefängnis behielt er den Fokus. Wenn es ein krasses Vorbild gibt, dann wohl Paulus. Weil wo hat er angebetet und gelobt und gepriesen? Im Gefängnis. Wir hier können hier locker easy singen und trotzdem stehen wir hier manchmal so la 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 la. Ach, Halleluja. Aber wie gut haben wir es, dass wir hier Gott anpreisen dürfen, dass wir ihn loben dürfen, dass wir ihn lieben dürfen, dass wir für ihn singen dürfen. Für jemanden, der früher als Musiker an den Königshof kommen durfte und für den König singen durfte, das war das größte Kompliment. Das waren die krassesten Sänger, die besten Musiker. Die haben Musik gemacht, damit der König einfach nur da sitzt und das genießt. Und Gott geht einen Schritt weiter und sagt, jeder von euch darf an meinen Königshof kommen und für mich singen. Ich liebe es, wenn du singst, egal wie es klingt. Ich liebe es, wenn du für mich Musik machst. Ich liebe es. Und weißt du was? Es dient nicht nur mir. Es dient dir selbst. Weil wenn du dich im Lobpreis nach mir ausstreckst, machst du das Problem größer, mich größer als dein Problem. Ich kann dir dienen, ich kann dir begegnen und ich setze Freude in dein Herz. Was ist das für ein Geschenk? Und Paulus hat sich jedes Mal gedacht, ja, ich muss durch diese Dunkelheit, aber der Segen, die Menschen, die ich erreiche, die Menschen, die sich bekehren, das ist es alles wert. Dieser Fokus ist das, worauf es ankommt. Auch Hiob hielt an Gott fest. Viele anderen in der Bibel haben auch diese Dunkelheiten erlebt, diese Prüfungen, diese schwere Zeiten, Leid und Fehler. Aber es hat jedes Mal neue Freude und neuen Segen mit sich gebracht, wenn sie festgehalten haben. Deine Dunkelheit wird sich in Sieg verwandeln. Glaub das. Auch Hiob, auch das ist eine Geschichte, die wir so am wenigsten verstehen, wo wir denken, warum hat Gott es zugelassen, dass der Teufel Hiob alles nehmen darf? So, hä, warum? Aber Hiob blieb dran. Hiob hat trotzdem an das Gute in Gott geglaubt. Natürlich hat er auch gezweifelt und sich Sorgen gemacht, aber er blieb fest stehen. Er war ja vorher ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war vorher der Gerechteste überhaupt. Aber er hat festgehalten an Gott. Und was ist passiert nach all dem Leid, durch das er durch ist? Und ich glaube, er hat richtig heftige Sachen erlebt. Nicht nur, dass ihm alles genommen wurde und ich glaube auch seine Kinder und so viel Schmerz, was er erlebt hat. Er hatte auch körperliche Schmerzen. Er hatte Juckreiz ohne Ende. Er hatte furchtbares Leid erlebt. Aber er hat festgehalten, hat geglaubt und gehofft. Und er hat alles doppelt zurückbekommen. Alles hat er doppelt zurückbekommen, was ihm geraubt wurde. Er hat ein langes, erfülltes Leben gehabt, als er starb. Unglaublich, oder? Er musste durch dieses Leid durch. Warum, verstehen wir manchmal nicht, aber es dient uns immer zum Besten. Lass nicht zu, dass sich auch eventuell geheimer, verborgener Frust in dein Herz sich schleicht. Wenn du gerade durch diese Dunkelheit gehst und dir denkst, jemand anderes hat es gerade viel leichter. Lass nicht zu, dass in deinem Herz dieser Frust entsteht. Warum klappt's bei ihr und bei mir nicht? Warum läuft's da so gut und bei mir nicht? Zum einen siehst du die Prozesse im Verborgenen gar nicht. Du weißt nicht, durch was für Hürden und Tiefen und Täler und Schmerzen diese Person durchgeht. Wenn die Person irgendwo vorne steht und immer anbetet und total voller Freude ist, dann doch nur, weil sie verstanden hat, dass das ihre Waffe ist, um durch diese Täler zu kommen. Dann ist es auch keine Show oder keine Heuchlerei, sondern dann ist es das Erkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir Gott lieben und dass wir uns ausstrecken nach ihm, egal wie es uns geht. Also lass nicht zu, dass Frust in dein Herz kommt, wenn du denkst, dass es bei jemand anderem besser läuft. Sei lieber dankbar für diese Hürden, die in deinem Leben gerade sind. Und wenn sie noch so lange dauern, wenn es schon über Jahre hinweg geht und du dir denkst, ich kann nicht mehr, wie soll es denn weitergehen? Versuch irgendwie dankbar für diese Prozesse zu sein. Du wirst später, wirst du darauf zurückschauen können und sagen, danke Gott, dass das passiert ist. Danke für das Leid und den Schmerz. Denn ohne dieses Leid und ohne diese Schmerzen wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Ohne dieses Leid und die Schmerzen wärst du nicht der Mensch, der du jetzt bist. Du könntest das Leid anderer vielleicht gar nicht so sehen und für sie da sein, wenn du das vorher nicht erlebt hättest. Mitgefühl und Erbarmen und Barmherzigkeit kannst du spüren, wenn du selbst durch Leid gegangen bist. Gott kann jedes Mal deinen Charakter formen durch diese Prozesse. Pass auf, dass du nicht stehen bleibst, wenn sowas in deinem Leben passiert, sondern sieh das Positive daran. Lerne den Schmerz zu nutzen. Du siehst vielleicht nur dieses Puzzlestück, das du gerade in deinem Leben hältst. Das ist dunkel, eklig und dreckig. Und du denkst dir so, was soll ich mit diesem Puzzlestück? Und wenn du es dann zur Seite legst und dir denkst, ich kann nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr, ich gebe auf. Aber am Ende, wenn du weiter puzzeln würdest und Gott vertrauen würdest, würdest du irgendwann die Farben sehen. Du würdest irgendwann sehen, dass dieses Puzzle einen wunderschönen Sonnenuntergang ergibt. Aber wenn wir ehrlich sind, würde diese Schönheit dieser Schöpfung, diese Farben niemals zur Geltung kommen, wenn außenrum nicht dunkle Stücke wären. Und genau so ist es in unserem Leben. Wenn wir durch diese Dunkelheit nicht gehen würden, würden wir das Gute nicht zu schätzen wissen. Wir würden das Gute und das Licht überhaupt nicht sehen, weil ja alles hell ist. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn wir Gott vertrauen und wir verstehen, dass Jesus bei uns ist, dann kann Gott so krasse Dinge machen. Zeitlich bin ich jetzt sogar genau so hingekommen, dass wir uns noch dieses Zeugnis anschauen können. Da das Ganze 20 Minuten geht, versuche ich das vorher zusammenzufassen und nur Teile euch zu zeigen. Wie gesagt, dieses Zeugnis handelt von einem Mädchen, die ist, glaube ich, so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger. Und sie war es gewohnt, also von klein auf war ihre Mama krank. Also die Mutter hatte schon immer war schon immer krank, sie hatte MS. Es war ein langer, qualvolles Leben irgendwie für sie. Und seitdem sie klein war, war ihre Mama krank. Und je mehr sie lernte, also je mehr sie körperlich als Kind, als Baby konnte, desto weniger konnte die Mutter. Der Vater pflegte sie, der Vater gab alles dafür, dass die Kinder das nicht so mitkriegen, aber es war für sie unglaublich schwer, das Leid ihrer Mutter zu sehen. Und irgendwann konnte ihre Mutter gar nichts mehr sehen, nichts mehr machen. Ihre Mutter saß sogar ziemlich lang im Rollstuhl. Und irgendwann bekam sie dann die Diagnose, dass die Mutter sogar auch Krebs bekam. Und sie sagt in dem Zeugnis auch, dass sie das Warum schon lange mit Gott gehandelt hat. Sie hat schon lange mit Gott darüber gedealt, warum und weshalb. Und sie versteht es nicht, warum das so alles passiert. Aber sie hat immer gewusst, das Licht, das Zeugnis und der Segen ist mehr wert als dieses Leid. Und sie hat nicht verstanden, warum das ihrer Mutter passiert und warum alles, was da zukünftig passiert, aber sie hat Gott vertraut. Und sie wusste, okay, sie haben auch immer für die Heilung geglaubt, aber trotzdem wusste sie irgendwann in dem Moment, wo die Diagnose Krebs kam, wusste sie für sich einfach, ihre Mutter, die Zeit ist gekommen, das ist kein Leben, was sie hat, diese künstliche Ernährung und alles, und ihr war irgendwie klar, dass die Mama sterben muss. Und die Mama war aber für sie trotzdem das größte Vorbild. Die Mama war weder depressiv noch irgendwie negativ wegen dieser Krankheit, sondern sie war positiv, sie war voller Lebensfreude und sie war eines ihrer größten Vorbilder. Dann war sie eben lange im Krankenhaus, und als sie dann im Krankenhaus war, hat der Vater plötzlich Bauchschmerzen bekommen. Und kurz drauf war klar, der Vater hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und die Ärzte haben ihr gesagt, sie wissen nicht, wer von beiden zuerst sterben wird. Sie wusste also, in kürzester Zeit wird sie vollweise sein. Sie wusste, ich weiß nicht, wie sie damit umgegangen ist und wie sie das gemacht hat, aber es muss heftig sein, sowas zu wissen. Und natürlich glaubst du und betest du und hoffst, aber wenn du schon irgendwie weißt, okay, es ist jetzt einfach so, dann musst du damit umgehen. Und wir verstehen nicht, warum Gott sie nicht geheilt hat, warum Gott den Vater nicht geheilt hat, aber alles, was sie getan hat, ist, sie wusste, das Einzige, was sie tun kann, ist, Jesus zu vertrauen. Und das haben ihre Eltern ihr vorgelebt, trotz all dem Leid. Sie wusste, wenn was Neues, Schlimmes passiert, dann vertraut sie gerade erst recht. Den Satz fand ich so krass. Sie wusste, sie möchte nicht aufgeben. Sie vertraut gerade erst recht, dass Jesus bei ihr ist in all dem Leid. Insgesamt war die Mutter dann 22 Jahre krank und 15 Jahre im Rollstuhl gesessen. Und dann hören wir uns da mal ein paar Ausschnitte noch kurz an. Sie hat also bei ihrer Mama und bei ihrem Papa Sterbebegleitung gemacht. Ist auch unvorstellbar, durch welches Leid sie ist. Aber ich möchte eher darauf den Fokus setzen, wie sie Jesus in der Zeit erlebt hat. Wie nah ihr Jesus war und wie besonders das diese Zeit war, obwohl sie durch dieses Leid ist. Und wie gesagt, es ist so eine Art Interview, also zwischendrin fragt die anderen ein paar Fragen. Okay.
Meine Mutter ist dann im November gestorben und das war dann schon irgendwie, das war richtig krass einfach, dieses Gefühl, es ist wie wenn jemand dir das Herz rausreißt. Wow, ja. Weil wenn jemand dir so nahe steht, also wenn man das noch nie erlebt hat, wie das ist, dann kann man sich nicht richtig vorstellen, aber es ist einfach dieser Schock, es ist tatsächlich so. Ich kann nie wieder mit ihr reden. Und sie war die Person, die immer für mich da war, weil sie auch immer die Zeit hatte. Und sie ist einer der Menschen, die ja am meisten in mich investiert hat. Und das ist natürlich dann schon, ja, es war einfach nur schlimm. Und trotzdem habe ich so gemerkt, dass Jesus die ganze Zeit da war. Also an einem Abend, da lag ich im Bett und habe einfach nur geheult und war einfach völlig am Ende. Und dann hat Jesus 3 Worte zu mir gesagt. Ich bin da. Der Friede, der dann gekommen ist, der ist unbeschreiblich.
Ey, krass. Das ist so wow, echt.
Und ich hatte mehrere Erlebnisse, wo Jesus mir gezeigt hat, es ist gerade richtig schlimm, aber ich bin da. Oh, und ich bin dein Halt im Sturm und vertrau auf mich. Und ja, also es ist einfach so krass, was alles passiert ist und auch in der Zeit. Einfach wie wir Gott in so vielen Situationen einfach auch erlebt hatten. Und ja, und
sie sagt dann also auch noch, dass alle für sie immer gebetet haben und sie in der Zeit einfach so getragen wurde, dass Gott ihr beistand in dem Leid und dass sie trotzdem gesegnet war, obwohl diese Zeit so schlimm war und dass der Heilige Geist bei ihr war. Das ist einfach so krass. Und sie hat immer gebetet, Herr, pass auf mein Herz auf. Herr, pass auf mein Herz auf. Und dann hören wir noch das Ende. Da beschreibt sie ein Bild, was Gott ihr gegeben hat. Und das hat mich so berührt. Und wenn du das hörst, denk darüber nach, dass Gott dir das gleiche Bild gibt. Egal in welchem Leid du bist, egal in welchem Schmerz du bist, Gott ist bei dir und er sieht jede deiner Tränen.
Also ich bin auch echt teilweise selber erstaunt, wie gut es mir geht. Und das kann ich einfach nur sagen, Gott sei alle Ehre dafür, wirklich. Also er hat so auf mein Herz aufgepasst und mir auch die richtigen Leute auch einfach geschickt, die dann zur richtigen Zeit einfach für mich da waren. Und ja, und letztendlich hat er einfach auch ganz persönlich zu mir auch immer wieder geredet. Also wenn ich mal noch eine Geschichte kurz erzählen kann. Also ich war bei einem Gottesdienst und dann hat mir Jesus ein Bild in den Kopf gegeben. Und das war ein dunkler Raum und in diesem dunklen Raum hingen ganz viele Diamanten von der Decke. Und es waren wie so Wellen, die über die Decke gingen. Und Gott, der Vater, stand da und hatte so einen Korb vor sich und hat die Diamanten auf so Nylonfäden gefädelt und hat die dann an die Decke gehängt. Und ich bin dann in den Raum reingekommen und dann hat mich der Vater begrüßt und hat gesagt, das hier, was du hier siehst, diese Diamanten, das sind deine Tränen.
Oh, krass.
Und das hier ist der Raum der Tränen und der ist in deinem Herzen. Und jede Träne, die du weinst, sammle ich und hänge sie in diesem Raum auf. Und sie ist mir total kostbar. Und sie ist so kostbar wie ein Diamant. Und ich weiß, warum du genau diese Träne geweint hast. Ob du traurig warst oder weil du einsam warst. Ich kenne jede Träne und ich hänge sie hier auf. Und wenn mein Licht mit der Liebe auf diese Diamanten scheint, dann fangen sie an zu leuchten und zu funkeln. Und dann wird aus dieser Traurigkeit und aus diesem Schmerz wird was Wunderschönes. Und das hat mein Herz total berührt, wo ich gemerkt habe, Jesus kennt mein Herz. Und er kennt mein Herz besser, wie ich mein Herz sogar kenne. Und ja, ich kann nur sagen, hey, vertraue Jesus und setz alles daran, einfach ihn kennenzulernen, weil wenn schlimme Situationen kommen, dann ist er der Einzige, der dir Halt geben kann, weil irgendwann werden alle Leute dich irgendwie verlassen, ob sie es wollen oder nicht, und keiner kann dir in dieser Welt Halt geben, es kann nur Jesus. Voll.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich, fällt mir gerade noch so ein. Was würdest du sagen, hat dir in dieser Zeit am meisten geholfen? War es das Bibellesen, war es doch das Gebet, waren es die anderen, die gebetet haben? Aber was würdest du sagen, das war wirklich was mich wirklich getragen hat?
Tatsächlich Lobpreis.
Lobpreis, also Musik?
Ja, genau, Musik. Ich glaube, es liegt auch im Lobpreis ein Schlüssel. Ja, wenn wir Gott anbeten, auch in der tiefsten Trauer, dann passiert was.
Ey, und voll schön.
Und der Feind, der hat Angst vor Lobpreis.
Amen.
Und deshalb, wenn du Lobpreis machst, also ich habe auch viel getanzt tatsächlich zu Lobpreis. Und da ist so eine Freiheit entstanden. Mhm. Also Lobpreis ist tatsächlich einer der Schlüssel. Wenn du im tiefsten Loch bist und trotzdem Gott anbetest, dann hat der Feind gar keine
Hand. Amen. Hey, richtig gute letzte Worte. Danke, dass wir dich für diesen Podcast gewinnen durften. Es war richtig schön, dich hier zu haben. Ich freue mich, dass wir immer noch in Kontakt sind und dass Gott es so geführt hat, dass du irgendwann mal so ganz zufällig im Hauskreis warst, nur so 2-3 Male, und der Kontakt da war und wir das jetzt nutzen können, um euch damit zu ermutigen. Deswegen freue ich mich, dass du da warst und dein Zeugnis gegeben hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne.
Also wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Als ich es gehört habe, ich habe Rotz und Wasser geheult. Aus Mitgefühl, wie schlimm es sein muss, seine Eltern zu verlieren, aber auch aus Dankbarkeit, wie sie damit umging und wie sie jetzt den Menschen davon erzählen kann, was es für ein Zeugnis ist, obwohl sie durch so eine schlimme Zeit ist. Wie schlimm muss das gewesen sein für sie? Aber sie hat einfach festgehalten, sie hat geglaubt, sie hat vertraut. Sie wusste, Jesus muss auf ihr Herz aufpassen, damit sie nicht verbittert wird, damit sie nicht traurig und niedergeschlagen und Narben in sich trägt oder irgendwie noch depressiver wird. Aber sie wusste, sie braucht Gott und das ist so ein Zeugnis, finde ich. Und ich finde, dieses Bild, das Gott ihr gegeben hat, das ist so, so besonders, weil ich glaube, dass Gott in jedem unserem Schmerz so mit uns geht. So detailliert, so besonders und dich so ganz persönlich durch diesen Schmerz tragen kann. Weil er dein Herz kennt, weil wir nicht einfach nur irgendwelche Marionetten und irgendwelche Mitglieder sind, sondern weil er jeden Einzelnen so persönlich liebt, dass er genau so ein Verhältnis mit ihm möchte und ihn durchtragen möchte. Und jedes Leid, jeder Schmerz in deinem Leben kann Gott in sowas Krasses verwandeln. Und jede Träne, die du geweint hast, kann dieser Diamant werden, wodurch die Liebe Gottes funkelt und ein Zeugnis ist. Und er hat sowieso versprochen, jede deiner Tränen in Freudentränen zu verwandeln. Und jede Träne, die du siehst, wirst du in Freuden ernten. Herr, ich danke dir, dass du in all unserem Leid, in all unserem Schmerz und in all den Dingen, die wir so oft nicht verstehen, dass du immer bei uns bist, dass du mit uns gehst, mit uns durch diese Kämpfe gehst, dass du so gute Prozesse daraus gewinnen kannst, wenn wir direkt dir vertrauen, wenn wir uns nach dir ausstrecken, wenn wir glauben, hoffen, wenn wir Lobpreis machen. Danke, dass du uns diese gigantische Waffe des Lobpreises gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns ja diese Waffe in die Hand gelegt hast, dass wir solche Prozesse durchstehen können, dass wir Stürme durchstehen können, um Lobpreis zu machen und uns ausstrecken können. Und ich danke dir, Herr, dass du jede Dunkelheit in unserem Leben durch Gutes ersetzt, dass es manchmal eben seine Zeit dauert, bis diese Dunkelheit durchgebrochen ist und bis wir es durchgebrochen haben, bis diese Mauern durchgebrochen sind. Manchmal dauert's und wir haben nimmer viel Geduld, aber wenn wir vertrauen, wenn wir glauben, wenn wir hoffen, wird es ein Zeugnis sein, das ist dein Versprechen, Herr. Dein Versprechen ist es, dass es was Gutes sein wird im Nachgang, dass es ein Segen sein wird, dass es ein Zeugnis sein wird und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Genieß den Moment noch mal ganz kurz, solange das Lied läuft, einfach mit dem Vater. Und das Lied singt genau davon, dass Jesus die Dunkelheit zum Zittern bringen kann. Peace, bring me all to peace. The storm surrounding me, let it pray. Let your name still, call the sea to still. The rage in me to still every wave. Let your name, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. The silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus.